Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, gemeinsam mit euch in unserer Predigtreihe im Jakobusbrief weiterzumachen und ihr dürft dazu gerne das erste Kapitel aufschlagen. Wir wollen uns heute mit den Versen 5 bis 8 beschäftigen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Um den ganzen Zusammenhang noch einmal wahrzunehmen, möchte ich einmal die Textlesung ab Vers 1 durchführen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Dort heißt es im Wort Gottes: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber führe zu einem vollkommenen Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Und Jesus, wir vertrauen darauf, dass du jetzt durch dein Wort und die Auslegung zu uns reden möchtest, um uns zu lehren, unseren Glauben zu verändern und zu stärken und vor allem uns zu ermutigen, zu trösten, zu ermahnen. Du weißt, was jeder von uns braucht und ich vertraue auf die Kraft von deinem Heiligen Geist. Amen. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon einmal einen anderen Menschen um Hilfe gebeten hat, weil er mit irgendeiner Sache selber nicht zurechtkam. Und dabei habt ihr mit Sicherheit schon zwei unterschiedliche Reaktionen auf eure Bitte bekommen. Auch wenn wir natürlich immer hoffen, dass wenn wir jemanden um Hilfe bitten, diese Person sofort Zeit für uns hat und direkt quasi uns zur Seite steht und tut, was wir selber nicht können, ist vielleicht euch schon mal die Reaktion begegnet, dass ihr eure Bitte um Hilfe geäußert habt und die andere Person das aber eher ungeschickt fand. Und vielleicht war die Reaktion darauf eher missmütig und vielleicht hat sich die Person geärgert und war frustriert darauf, dass ihr schon wieder mit der gleichen Sache zu ihr gekommen seid und warum ihr das denn nicht endlich schon selber könnt und wie auch immer. Man kann diese Reaktion auch manchmal beobachten, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, wenn sie die Erwartung haben, dass ihr Kind eine Sache doch schon eigentlich selber können muss und dieses Kind halt irgendwie selber nicht klarkommt. Aber auch bei uns Erwachsenen werden Bitten nicht immer sofort freundlich in Liebe erhört, sondern wir kennen es auch, dass Bitten abgelehnt werden, dass irgendwie rumgeeiert, rumgedruckst wird, warum man jetzt irgendwie keine Zeit hat oder eigentlich nicht will. Oder vielleicht habt ihr auch eben schon mal aufgrund einer Bitte Vorwürfe bekommen. Ihr kennt hoffentlich auch die Reaktion, dass eine Person gerne hilft, sofort, verständnisvoll, ohne Vorwurf. Unser Text heute erklärt uns, wie Gott auf unsere Bitten reagiert. Wir sind Menschen. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage, wir mögen die eine Person mehr als die andere. Wir helfen mal gerne, helfen mal ungerne. Wir reagieren unterschiedlich. Aber wie reagiert Gott auf dich, wenn du eine Bitte hast? Was ist Gottes Verhalten? Ärgert er sich? Lässt er dich im Stich oder alleine? Macht er dir Vorwürfe? Je nachdem, wie unsere Beziehung zu Gott geprägt ist, ob sie von Religiosität geprägt ist oder vom Evangelium, werden wir vielleicht das Denken haben von, ich schaffe etwas nicht, ich bin zu etwas nicht in der Lage oder ich habe vielleicht schon darin versagt, Gott wird mich strafen und dafür verurteilen. Das ist die Antwort, die Religiosität auf so eine Situation gibt. Oder wenn unsere Beziehung zu Gott, unser Glaube vom Evangelium geprägt ist und wir merken, dass wir etwas nicht schaffen oder versagt haben, dann dürfen und können wir wissen, dass wir unseren Vater immer um Hilfe bitten dürfen und er uns erhört ohne Vorwürfe. Das ist das, was wir heute in unserem Text in Versen 5 bis 8 kennenlernen werden. Als kurze Erinnerung, weil die letzte Predigt aus dem Jakobusbrief doch 2 Monate her ist, wir befinden uns in dem ersten Abschnitt aus Kapitel 1 Eigentlich geht es von Vers 1 bis 18, ein bisschen enger, von Vers 1 bis 12 befinden wir uns in der Thematik, dass wir während unserer Fremdlingschaft auf unserer Welt, so werden wir in Vers 1 unter anderem bezeichnet, also während wir in dieser Welt in der Zerstreuung leben, weil wir noch nicht zu Hause im Himmel sind, während dieser Zeit begegnen uns Prüfungen, Schwierigkeiten, Versuchungen und Leid. Und diese Prüfungen, diese Situationen stellen unseren Glauben und unsere Werke auf die Probe. Unseren Glauben, das heißt unser Denken, wie wir unsere Umstände einordnen und was darin unsere Haltung und unsere Überzeugung ist. Aber gleichzeitig stellen diese Prüfungen auch unsere Werke auf die Probe. Wie handeln wir? Wie reagieren wir? Wie reden wir? Was ist unsere Weisheit in Prüfungen, unser Verhalten? Und was ist unser Glaube in Prüfungen, unsere Freude und unser Ausharren? Aber innerhalb von diesen Prüfungen, auch wenn Gott hier ein paar radikale Wahrheiten sagt in den ersten 12 Versen, lehrt und ermutigt er uns, folgende Dinge über Prüfungen und Blick zu haben. Und wir haben in der letzten Predigt aus den Versen 2 bis 4 gelernt, dass wir Prüfungen mit Freude statt mit Furcht begegnen dürfen. Warum? Weil wir etwas ganz Entscheidendes wissen. Und zwar, Prüfungen fördern wahren Glauben. Prüfungen bewirken bei wahrem Glauben Ausharren und Heiligung. Schwierigkeiten in unserem Leben, egal in welcher Art, treiben ein Kind Gottes nicht weg von Gott, sondern bewirken schlussendlich auf lange Sicht ein tieferes Vertrauen und Festhalten an Gottes Versprechen. Das ist etwas, was wir wissen sollen, und deswegen müssen wir uns vor Prüfungen nicht fürchten, sondern dürfen ihn mit einer Haltung der Freude begegnen, weil wir wissen, Gott trägt uns durch und Gott gebraucht die Prüfungen in unserem Leben, um uns geistlich erwachsen werden zu lassen und uns vollkommen zu machen. In anderen Worten, er heiligt uns und macht uns Stück für Stück Jesus ähnlicher. Also die erste Lektion war, Prüfungen fördern wahren Glauben. Und die zwei Stichworte aus den Versen 2 bis 4 waren, sie bewirken Ausharren von Gott und sie bewirken, dass wir vollkommener werden, dass wir Vollkommenheit erlangen, nämlich Christus ähnlich werden, Stück für Stück. Und in diesem Kontext, in der Bibel muss ich nicht umblättern, sondern hier, in diesem Kontext spricht jetzt Gott auch eben die Verse 5 bis 8 und ergänzt unser Denken, das wir in Prüfungen auf dieser Welt haben dürfen, um folgende Wahrheiten. Wir dürfen Prüfungen mit Freude statt mit Furcht begegnen. Warum? Weil die Weisheit, um Prüfungen zu bestehen, nicht aus uns kommt, sondern von Gott gegeben wird. Gott ist derjenige, der weiß, dass uns als Menschen Weisheit mangelt. Und deswegen fordert er uns nicht dazu auf, immer das Richtige zu tun. Das können wir nicht. Sondern er fordert uns grundlegend dazu auf, erstens, diesen Mangel zu erkennen, zu bekennen und sich einzugestehen. Zweitens, mit diesem Mangel im Gebet zu Gott zu kommen und von ihm die Weisheit zu erbitten, die uns fehlt. Und dieses Gebet im Glauben zu beten, ohne zu zweifeln. Das heißt, innerhalb von unseren Versen, zu glauben und darin fest zu sein, dass Gott allen gerne gibt, ohne etwas vorzuwerfen. Und wir können diese Botschaft, die ich hier schon zusammengefasst habe, von den Versen 5 bis 8 in drei Punkte gliedern. Erstens, wir werden uns anhand von den Versen mit dem Mangel an Weisheit beschäftigen, der ohne Ausnahme besteht. Zweitens, wir werden uns mit dem Geber der Weisheit beschäftigen, der ohne Vorwürfe gibt. Und drittens, wir werden uns mit der Bitte um Weisheit beschäftigen, die ohne Zweifel geschehen soll. Eigentlich ist es eine, aus meiner Sicht, etwas ironische Formulierung, wenn der Vers 5 damit beginnt, dass er sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt. Also wenn es jemanden von uns gibt, der zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er eben noch nicht perfekt ist, dann soll er etwas tun. Warum schreibt Jakobus dieses, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt? Wenn wir eigentlich doch wissen und bekennen, dass wir alle dazugehören, dass es eigentlich keine Ausnahme gibt. Was ist ein Grund davon? Auch wenn wir alle Weisheit mangeln, wollen es vielleicht nicht alle zugeben und sich eingestehen. Deswegen schreibt Jakobus, wenn jemand, das heißt, wenn jemand das bekennt und das wird deutlich in seiner Art und Weise, worum oder ob er bittet, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann soll er etwas Bestimmtes tun. Die Botschaft der Schrift ist, dass wir alle die Herrlichkeit Gottes, und eigentlich sagt es dieses Wort, also dieses Verfehlen oder nicht erreichen, kann man auch sagen als ermangeln. Wir ermangeln diese Herrlichkeit, die von Gott haben sollten. Jeder Mensch. Aber nicht jeder Mensch bekennt das. Nicht jeder Mensch gesteht es sich ein und handelt aufgrund dieser Sündenerkenntnis mit seinem Mangel an Weisheit. Was heißt, dass uns Weisheit mangelt? Was bedeutet es? Es gehört mehr dazu, als einfach nur im Leben innerhalb von Prüfungen in Situationen zu kommen, wo wir etwas nicht wissen, im Sinne von, wo wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Natürlich brauchen wir auch in diesen Situationen Weisheit, aber da geht es nicht immer nur darum, was wir tun sollen, sondern der Fokus der Schrift, wenn es um Weisheit geht, ist eigentlich, wie wir etwas tun. Es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen in unserem Leben, wo Gott sagt, ob du A oder B wählst, ist mir ehrlich gesagt egal. Mach, was richtig ist. Und manchmal kann Option 1 ohne Sünde sein, richtig sein. Manchmal kann Option 2 ohne Sünde, also richtig sein. Gott gibt uns die Verantwortung und sagt, entscheide dich, du darfst einfach frei wählen. Aber die Bibel schreibt, gerade wenn es nicht um Sünde geht, nicht immer quasi mach das oder das, sondern die Bibel sagt unglaublich viel dazu, wie wir etwas machen sollen. Wir haben die Entscheidung von, mache ich diese Ausbildung, nehme ich diesen Job an oder diesen Job? Ganz ehrlich, ist doch egal. Du musst, Gott gebietet uns zu arbeiten und sein Geld zu verdienen. Gott sagt aber nicht, mach diesen oder jenen Job, sondern Gott sagt, mach ihn treu, mach ihn dankbar, mach ihn mit Zufriedenheit, mach ihn zu meiner Ehre, mach ihn ohne Augendienerei, mach ihn ungeheuchelt. Also die Schrift sagt so viel über das Wie und das nennt und dieses Wie beschreibt Jakobus als Weisheit. Das heißt, der Wille Gottes, den er offenbart hat, ausleben und anwenden in den einzelnen Situationen, wo wir manchmal Nummer 1 oder 2 wählen dürfen. Eine wunderbare Erklärung davon innerhalb des Jakobusbriefes ist eben am Ende von Kapitel 3. Wir werden diesen Abschnitt immer und wieder, bis wir auch zu ihm kommen, in Erinnerung rufen, gerade im Thema von Weisheit, weil er uns eben definiert, was Weisheit bedeutet. Und jetzt eben von Vers 5. Was bedeutet es, dass uns Weisheit mangelt? Was bedeutet es, dass wir von etwas nicht genug haben? Dass wir in etwas fehlen? Es sagt in Jakobus 3, Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel oder aus dem guten Verhalten seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also wir merken hier schon, Weisheit ist nicht einfach nur eine Entscheidung treffen, sondern Weisheit ist, wie verhältst du dich, wenn du eine Entscheidung triffst? Wie verhältst du dich in den Entscheidungen, die du triffst? Was ist dein Wandel? Und da eben, was sind deine Werke in Sanftmut der Weisheit? Und dann macht dieser Abschnitt eben einen Kontrast und sagt, es gibt eine weltliche, teuflische, irdische Weisheit und die ist, nach Vers 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Weisheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also es gibt eine irdische, eine negative Weisheit, ein Verhalten, das nicht Gottes Weisheit entspricht. Und dieses Verhalten ist eben von bitterem Neid, von Streitsucht, das sind eigentlich die zwei Sachen, die sich wiederholen in Vers 14 und 16, geprägt. Im Kontrast dazu gibt es aber ein Verhalten, das Gottes Weisheit, das Christus entspricht. Und das ist Vers 17. Die Weisheit von oben ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Also was definiert der Jakobusbrief als Weisheit? Wie äußert sich Weisheit? Und im Kontext von Vers 5, was kennzeichnet ein Leben, dem es an Weisheit mangelt? Es bedeutet ein Leben, das keine guten Werke hat, sondern böse. Es bedeutet ein Leben, das kein gutes Verhalten hat. Ein Leben, das nicht von Sanftmut bestimmt ist, statt von Stolz, Härte und Eigenwille. Es bedeutet, dass unser Leben nicht rein und friedsam ist, dass wir nicht mild, also quasi nicht aufbrausend begegnen, sondern eigentlich voll Barmherzigkeit sein sollten. Ein Leben, das ungeheuchelt sein sollte, ohne eine Fassade, dass alles in Ordnung ist und innen drin ist es tot oder bröckelt. Das würde es eigentlich bedeuten, weise zu sein, Gottes Weisheit auszuleben. Und Jakobus 1, Vers 5 erinnert uns und stellt es in Frage und sagt, mangelt es jemandem von euch daran? Bekennen wir das? Sehen wir das? Verstehen wir das? Sind wir uns bewusst, dass unser Leben in so vielen Facetten eben nicht dieser Weisheit entspricht, sondern eben von Neid, von Stolz, von Härte, von Zorn, von Vorwürfen geprägt ist, statt von Gottes himmlischer Weisheit. Jakobus Kapitel 1, Vers 5 sagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, und das stellt sich die Frage, hast du das erkannt? Diesen Vers schreibt Gott im Rahmen von Prüfungen. Und was macht er damit deutlich? Warum schickt Gott Prüfungen in unser Leben? Eine Antwort darauf ist, damit wir erkennen, was in uns steckt. Gott bringt in unserem Leben herausfordernde, schwierige Situationen. Und ich rede jetzt nicht von alle drei Monate, sondern in unseren Alltag. Wir dürfen Prüfungen nicht als ein Event verstehen, das so immer im Quartal vorkommt. So im Sinne von, oh, jetzt gibt's was Großes, jetzt brauche ich Weisheit. Du und ich, wir brauchen Weisheit jeden Tag. Wir brauchen Weisheit morgens, wir brauchen Weisheit in der Begegnung mit unseren Mitmenschen, wir brauchen Weisheit im Umgang mit Versagen, im Umgang mit unseren Herzen, Prioritäten, im Alltag. Wir brauchen in jeder dieser Situationen Weisheit. Und Jakobus erinnert uns daran, dass diese Prüfungen in unserem Alltag, während wir hier auf dieser Erde sind, eben zeigen, was in uns steckt. Und dazu gehört aber auch, dass die Erkenntnis hochkommen sollte, dass uns Weisheit mangelt. Dass wir nicht stolz durch unseren Alltag gehen im Sinne von, mir gelingt eigentlich alles und wenn die Leute mir begegnen, begegnen sie eigentlich dem Messias und ich verhalte mich schon so wie Christus. Nein, Jakobus sagt, uns mangelt Weisheit. Bekennst du das? Erkennst du das? Diese Heiligung, die in Vers 4 beschrieben wird, die aus unseren Prüfungen erwächst, geht immer auch damit einher, dass wir erkennen und verstehen, dass wir noch nicht ganz so wie Christus sind. Dass unser Leben noch nicht ganz rein ist, dass unser Verhalten nicht ganz voll Barmherzigkeit ist, friedfertig ist. Aber, und das ist die entscheidende Frage, die jetzt unseren Glauben in diesem Mangel an Weisheit auf die Probe stellt. Was machst du damit? Was machst du mit deinem Mangel an Weisheit, wenn du erkennst und verstehst, dass in einem Lebensbereich Gottes Weisheit von dir noch nicht ausgelebt wird? Wie gehst du damit um? An wen oder was wendest du dich? Oder, die Option gibt es auch, machst du gar nichts. Ja, ist jetzt dumm gelaufen. So hätte ich nicht so reagieren sollen. Und weiter geht's. Und die Situation wiederholt sich Tag für Tag, wieder und wieder. Unser Leben ist von Ungeduld geprägt, von Hartherzigkeit und ich habe halt mal wieder schlecht geschlafen. Da kam das halt raus. Und nächster Tag wieder zu spät ins Bett gegangen. Wie gehst du mit deinem Mangel an Weisheit um? Was glaubst du, wer derjenige ist, der dein Leben, dein Verhalten, deinen Charakter verändern kann und der dir das geben kann, was dir fehlt? Dieser Vers 5 ist, und eigentlich, ich verstehe, warum, ich habe selber bei mir gemerkt, warum man gerne etwas so formuliert. Vers 5 sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Vers 5 sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, was dann? Dann sagt er, so erbitte er sie von Gott. Das ist mehr als eine Einladung. Das ist eine Aufforderung. Ich verstehe und ich habe selber bei mir gemerkt, ich schreibe mein Skript und so, Gott lädt uns dazu ein, bei ihm die Weisheit zu finden. Ja, das ist eine Einladung, eine gnädige Einladung, aber so viele Einladungen in der Schrift sind Aufforderungen. Es ist nicht nur eine Einladung, zu Jesus zu kommen. Es ist nicht nur eine Einladung, Buße zu tun und zu glauben. Es ist nicht nur eine Einladung, mit Gott zu reden. Es ist ein Befehl. Es ist eine Aufforderung. Gott sagt, wenn du den Mangel an Weisheit in deinem Leben erkennst, dann sollst du etwas tun. Und Gott sagt nicht, dann schau, dass du beim nächsten Mal halt perfekt bist und schau, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Gott sagt, erbitte von mir, was dir fehlt. Rede mit mir darüber. Das bedeutet, dass es aber auch das Verhalten gibt, indem wir unseren Mangel erkennen, aber dann aus eigener Kraft versuchen, damit fertig zu werden. Oder, dass wir unseren Mangel erkennen und nichts tun. Halt einfach weiterleben. Und in beide Wahrheiten, sowohl nichts zu tun, als auch selbst versuchen, sich die beste Version von sich selbst zu werden, oder aus christlicher Sicht so selbst versuchen, die beste Version von Christus zu werden auf dieser Erde. Gott sagt zu beiden Verhaltensmustern, das, was du brauchst und machen sollst, ist, erbitte von mir, was dir fehlt. Und wahrer Glaube, wenn Gott ihn schenkt, treibt einen Menschen in Prüfungen, wir haben es gesehen, zum Ausharren, das heißt zum Festhalten an Gottes Versprechen. Und Vers 5 ergänzt, wahrer, echter Glaube wird in Prüfungen, im Versagen, im Erkennen vom Mangel zu Gott getrieben, um von ihm zu erbitten, was uns fehlt. Und dazu fordert Gott uns auf. Gott sagt, erbitte das, was dir mangelt, um mich zu ehren, von mir. Egal um welche Prüfung, egal um welchen Lebensbereich es geht. Wir haben in den Versen 2 bis 4 diese ermutigende Wahrheit kennengelernt, dass Gott uns durchträgt, dass Gott in uns Ausharren bewirkt und dass Gott uns Christus ähnlicher macht. Dass er, wie es 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, treu ist, der euch nicht über euer Vermögen versuchen lässt, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wir erfahren keine Prüfungen, keine Versuchungen, die zu hoch sind, als dass Gott uns nicht durchtragen wird, und helfen wird, es zu überwinden. Die Art und Weise, wie Gott das aber macht, ist, indem er uns ins Gebet treibt. Es ist nicht einfach nur quasi, wir erleben etwas, wir sind in einer Prüfung, wir leben halt irgendwie unseren Alltag und irgendwie bewältigen wir ihn und irgendwie gehen wir halt so durch unsere Prüfungen. Das, was Gott mit dir und mir macht, während er uns durchträgt, ist, dass er uns beibringt, im Gebet zu ihm zu kommen und von ihm zu erbitten, was uns fehlt. Das ist die Art und Weise, wie er uns durch Prüfungen trägt, wie er in uns Ausharren bewirkt. Er treibt uns in das Gebet und in das Erbeten von dem, was uns fehlt. Dieses Gebet wird innerhalb vom Jakobusbrief an weiteren Stellen vertieft und jedes Mal hat Jakobus aus meiner Sicht sehr radikale Aussagen. Schaut mal in Kapitel 4, dort wird uns zum Beispiel ich habe es ja schon gesagt, das Kapitel 1 ist quasi wie so eine Basis, wo viele Dinge angeschnitten werden, hier zum Beispiel das Gebet, und innerhalb vom restlichen Brief wird das anhand von konkreten Beispielen quasi ergänzt und intensiviert. Und das haben wir zum einen am Anfang von Kapitel 4 und am Ende von Kapitel 5 mit dem Thema Gebet. Und schaut mal, was Gott dazu sagt. Er sagt in Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Prüfungen, zwischenmenschliche Spannungen, Streit. Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nicht, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Und jetzt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Eigentlich ist das eine der frustrierendsten Aussagen, die man als ein Kind Gottes erleben kann. Kennt ihr die Situationen, wo man merkt, man hätte auch einfach dies oder jenes haben können, hätte man gefragt? Man hat so, zum Beispiel, man ist im Restaurant, du hast die eine Sache bestellt und du merkst, das Gericht von dem neben dir ist einfach besser. Und ich hätte auch darum fragen können, ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es nicht, weil ich nicht gebeten habe. Die komplette Karte stand mir offen und ich habe mich für, keine Ahnung, gebratenen Reis statt Pekingente entschieden. Und eigentlich liebe ich Pekingente. Und warum habe ich heute gebratenen Reis genommen? Und ich habe nicht, weil ich nicht gebeten habe. Gott sagt hier, es gibt Situationen in unserem Leben, wo unsere Beziehungen von Streit geprägt sind, wo Disharmonie, Unfrieden vorhanden ist, wo du in deinen eigenen Begierden sozusagen, weil du unbedingt Recht haben willst, weil du quasi etwas Bestimmtes willst, in Unharmonie lebst und der Grund dafür ist, warum das nicht aufhört, du bittest nicht. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Du könntest auch das andere haben. Du könntest die Liebe und den Frieden Christi erfahren. Du könntest die Freude in Prüfungen erfahren. Du könntest all das erfahren. Aber du bittest nicht. Du fragst Gott nicht. Du lebst in deinem Mangel. Natürlich. Wir verstehen und wir haben hier diese Spannung generell immer von quasi diesem Segen und der Verheißung, die wir in Christus haben, dass Gott uns nicht loslässt, dass er uns heiligt und prägt und verändert. Aber der Jakobusbrief erklärt uns und sagt, das macht Gott auf dem Weg, dass er unser Gebet verändert. Gott macht uns Christus ähnlicher, indem er diese Last aufs Herz legt, im Gebet zu ihm zu kommen und das von ihm zu erfragen, was Christus entspricht, und dann den Mangel gestillt zu bekommen. Wir sind in Christus mit jedem himmlischen Segen gesegnet und Gott gibt es in unser Leben. Das macht er. Und gleichzeitig macht er das, indem er unsere Beziehung zu Jesus, und dazu gehört unser Gebet, enger macht, intensiviert, indem wir anfangen zu bitten, statt in unserem Mangel zu leben. Jesus sagte, bittet, so wird euch gegeben. Gott wird keinem seiner Kinder Gutes verwehren, die ihn darum fragen. Selbst wir Menschen geben einander Gutes. Wie viel mehr Gott? Ich sage das nur als Ergänzung. Wir verstehen im Rahmen seines Willens. Und wir verstehen gerade im Kontext vom Jakobusbrief, denn diese Bitte ist in Vers 5 an eine Verheißung geknüpft. Das werden wir gleich anschauen. Gott sagt, wenn dir in deinem Leben Weisheit mangelt und du merkst, eine ganz bestimmte Sünde, ein ganz bestimmtes Fehlverhalten hört nicht auf oder ist so riesig in deinem Leben zur Geltung, kommt so riesig in deinem Leben zur Geltung. Eine Antwort darauf ist, du hast nicht gebeten. Du bittest nicht, du akzeptierst. Du lebst in einem Mangel und du kommst nicht zu Christus. Du bittest Gott nicht, dass seine Weisheit dein Leben durchdringt und auch diese Situation. Das ist eine der Wahrheiten, die Jakobus an uns weitergibt. Kapitel 5, Vers 13, hier geht es nicht um eine Prüfung im Sinne von Streitigkeiten, wie wir es in Kapitel 4 als Beispiel gesehen haben, sondern das Jakobus Kapitel 5, Vers 13 bis 18 befasst sich stärker mit dem Thema von Leid auf verschiedenen Ebenen. Und dort sagt er, Jakobus 5, Vers 13, eine weitere konkrete Prüfungssituation. Und die Frage ist, leidet jemand unter euch Trübsal? Kennen wir Situationen, wo wir einfach nur sorgenvoll sind, wo wir keine Hoffnung mehr sehen? Situationen, wo unser Herz von Angst aufgewühlt ist, wo quasi, also ich versuche gerade dieses Trübsal zu beschreiben, ihr versteht oder ihr die einen mehr oder weniger kennen, was das bedeutet. Wisst ihr, was Gottes so schlichte Aufforderung im Umgang mit Trübsal ist? Das sind zwei Worte. Er bete. Könnte es sein, dass du so sorgenbeladen bist, so geknickt, weil du einfach nicht betest, weil du es vergisst, weil du in deinem Mangel lebst, statt ihn Gott weiterzugeben? Auch wenn das hier so schwarz-weiß klingt, ich will das nicht auf bestimmte schwere psychische Zustände, also quasi pauschalisieren im Sinne von jedes Gebet macht uns zu fröhlichen Menschen. Aber es gibt, egal in welchem Zustand sich unser Körper befindet, eine Trübsal, die leichter sein könnte. Die leichter sein könnte, wenn wir beten. Jakobus sagt, und er führt es hier in Kapitel 4 und Vers Kapitel 5 mit diesen Beispielen aus, wenn du in deinem Leben eine Prüfung erlebst, und es kann eine Prüfung von Trübsal sein, es kann eine Prüfung sein von einer Haltung der Freude, es kann eine Prüfung sein von deinem Verhalten, von Streit, von Neid, es kann eine Prüfung sein von Unreinheit. Was will Gott, dass du tust? Gott sagt, bitte von mir. Und die Schrift ist voll davon, dass Gott, und ich verwende jetzt dieses Wort, uns einlädt und dazu auffordert, unser Herz bei ihm auszuschütten, weil von ihm unsere Kraft kommt, Prüfung zu bestehen. Psalm 62 drückt diese Wahrheit mit folgenden Worten aus. Psalm 62, Vers 6 bis 9. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Der Psalmist sagt es zuerst zu sich selbst. Er erinnert sich selbst daran, nur auf Gott zu vertrauen, weil er unser Fels und unsere Rettung ist, unsere Sicherheit zu bestehen und durchgetragen zu werden. Auf ihm ruht unser Heil, unsere Stärke, unsere Zuflucht ist in Gott. Und dann fordert er aber die Menschen um sich herum jetzt darauf auf, dazu auf, dass auch sie diesem Gott alle Zeit vertrauen. Und was gehört da dazu? Es gehört mehr, oder dieses, es ist keine Checkliste im Sinne von, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott zeigt sich worin? Vers 9, schüttet euer Herz vor ihm aus. Dass Gott unser Fels, unsere Stärke und unsere Zuflucht ist, das ist nicht nur einfach von, also quasi wie ein Schutzort, den man nie besucht. Und dann singen wir und reden wir die ganze Zeit, dass Gott unsere Zuflucht ist, aber wir gehen nie hin. Wir gehen nicht hin. Ja, er ist die Zuflucht. Aber ob er deine Zuflucht ist, äußert sich darin, ob du dein Herz bei ihm ausschüttest. Ob du bei ihm erbittest, woran ihm mangelt. Und das ist das, was wir in Punkt 3 sehen werden, die Bitte um Weisheit ohne Zweifel. Jakobus beschreibt uns nachher einen Fall, wo Menschen das Richtige sagen, also das Richtige zu dem Richtigen sagen und es nur ein totes Lippenbekenntnis ohne Glauben ist. Sie reden und singen davon, dass Gott unsere Rettung ist, unsere Stärke, unsere Zuflucht, aber das Herz glaubt es gar nicht, sondern man ist eigentlich ein Zweifelnder. Die Schrift ermutigt uns dazu, unser Herz vor Gott auszuschütten, wenn uns Weisheit mangelt. Im Neuen Testament finden wir im Kolosserbrief, wie Paulus diese Bitte für die Gemeinde äußert. Und dieser Abschnitt im Kolosserbrief, die Verse 9 bis 11, haben einige Parallelen zu dem, was wir im Jakobusbrief im ersten Abschnitt lesen. Im Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 11, dort steht: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, also dass sie zum Glauben gekommen sind und Liebe untereinander haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wir finden hier ein Gebet, das eigentlich das verpackt, was wir in den ersten Versen im Jakobusbrief gelesen haben. Was bittet und betet Paulus für die Gemeinde? Er betet und bittet darum, dass sie mit der Erkenntnis vom Willen Gottes erfüllt sein mögen, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Das bedeutet, zu verstehen und zu erkennen, was Gott von uns will. Das hat er hier gesagt und dieses Gebet hat deswegen hängt damit zusammen, dass wir das, was Gott von seinem Willen offenbart hat, mehr und besser verstehen und dass wir davon erfüllt sind in aller Weisheit, also in dem Verständnis, wie wir das in unserem Alltag ausleben und anwenden sollen. Aber das ist ein Gebet, eine Bitte. Was entspringt daraus? Vers 10. Es entspringt daraus, würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Aus dieser Einsicht von dem, was Gott will, und von seiner Weisheit erfüllt zu sein, entspringt ein Leben, das Gott würdig geführt wird. Und das eben in einem Prozess, das heißt, wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes, darin erwachsen werden, darin geheiligt werden, Stück für Stück. Und noch Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, also die Kraft dafür kommt von Gott. Jetzt haben wir zwei Begriffe, zwei Themen, die wir auch in Jakobus gelesen haben. Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Diese Haltung der Freude, die wir haben dürfen, weil wir wissen, dass Gott uns durchträgt, weil wir wissen dürfen, dass Gott in uns Ausharren bewirkt, ist etwas, was wir erbeten dürfen und etwas, was wir erbeten sollen. Es ist nicht etwas, was eigentlich schon tief in dir drin schlummert, sondern es ist immer etwas, was Gott dir nach der Macht seiner Herrlichkeit geben will. Und was er dir geben will, indem, und deswegen ist ja dieses Wachsen durch die Erkenntnis Gottes, also geheiligt werden durch die Gemeinschaft mit Gott, verändert werden dadurch, dass wir eine innige Beziehung zu Jesus haben. Das ist die Art und Weise, wie das in unserem Leben zur Geltung kommt. Gott ist nicht so, dass er pauschal sagt, Freude, Ausharren, Weisheit. Es geht immer damit einher, dass wir Jesus besser kennenlernen und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und dass das geschieht, ist etwas, worum Paulus bittet. Etwas, worum wir bitten sollen. Wenn wir eben beten, dass uns all diese Sachen mangeln, dass wir das selber nicht haben, dann demütigen wir uns unter diesen Willen Gottes. Und Gott wird unsere Prüfungen dafür gebrauchen, dass wahre Gläubige zu ihm und zu seinen Versprechen getrieben werden. Wie reagiert Gott? Oha, schon 10:45. Wie reagiert Gott auf diese Bitte, die wir äußern? Gott sagt nicht einfach nur, bete zu mir, sondern Gott beschreibt sich jetzt in einer so gnädigen und ermutigenden Weise, die uns letztendlich noch mehr dazu treiben wird, zu ihm zu kommen. Gott ist nicht wie wir Menschen, wenn wir etwas zum wiederholten Male bitten, sondern Gott ist jemand, der, Vers 5 sagt, allen willig oder allen gerne gibt und nichts vorwirft. Was bedeutet, dass Gott allen gerne gibt? Allen heißt, dass dafür keine Qualifikation notwendig ist. Du musst nicht einen bestimmten Status, ein bestimmtes Level, ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt haben oder an den Tag legen, damit Gott diese Bitte um Weisheit erhört. Gott gibt allen. Gott gibt Sündern. Und seine Herzenshaltung ist, dass er willig gibt. Das heißt, dass er gerne gibt. Er macht es nicht kompliziert. Er fordert von dir kein langes Gebet, kein spezielles Gebet. Gott fordert von dir und sagt, bitte mich einfach. Bitte mich einfach. Und er macht das ohne vorzuwerfen. Was gäbe es vorzuwerfen? Also warum redet Jakobus hier jetzt auf einmal von Vorwürfen? Dieser Mangel an Weisheit, wir haben es vorhin definiert, an Weisheit mangeln heißt, an einem Leben mangeln, das Gott ehrt und ihm gehorcht. Das heißt an Weisheit. An Weisheit mangeln heißt sündigen, Sünder sein. Also, das gäbe es vorzuwerfen. Das gäbe es, was Gott uns vorhalten könnte, wenn wir merken, unser Leben mangelt an Weisheit. Gottes Reaktion darauf müsste nicht sein, ich helfe dir jetzt, mich zu ehren. Gottes Reaktion könnten Vorwürfe sein und dass er uns selbst diesem Kampf überlässt. Aber, und das ist eben das Herrliche, das ist der neue Bund, das ist das Gesetz der Freiheit, wie Jakobus den neuen Bund nennt. Und dieses Gesetz der Freiheit sagt, Gott wirft dir nicht vor, wenn du Mangel hast. Gott beschuldigt dich nicht, wenn etwas wieder nicht funktioniert hat. Gott hält es dir nicht vor, egal wie oft es passiert ist. Gott gibt allen gerne, ohne vorzuwerfen. In Jakobus Kapitel 2, in den Versen 12 und 13 heißt es, redet und tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich oder triumphiert über das Gericht. Was ist das Gesetz der Freiheit? Das Gesetz der Freiheit ist, dass Gott dich freispricht von allen Anklagepunkten. Das Gesetz der Freiheit ist, dass Gottes Barmherzigkeit über sein Gericht, über dein Leben triumphiert. Du bist nicht schuldig von ihm. Das beinhaltet, dass Gott dir nicht vorwirft, dass du Mangel hast, sondern dass Gott diesen Mangel gerne stillt. Und wenn wir nach diesem Gesetz der Freiheit leben, Jakobus 1, Vers 25 sagt, wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Jakobus sagt, es gibt einen Weg, ein Leben mit Gott, das nicht von Furcht und Selbstzweifel und Trauer geprägt ist, wenn uns mangelt, sondern das von Glückseligkeit und Freude geprägt ist, selbst in Prüfungen, in denen wir merken, dass wir scheitern. Dann, wenn wir im Gesetz der Freiheit leben, wenn wir wissen, dass wir in der Beziehung zu Jesus leben, in der er uns nichts mehr vorwirft, wenn wir in einer Beziehung zu Jesus leben, wo wir wissen, dass wir freigesprochen sind, dass wir frei sind und nicht Sklaven der Sünde, nicht Angeklagte, nicht Menschen, denen Gott etwas vorhält. Und Jakobus 1, Vers 25 sagt, schau da rein, beschäftige dich damit, ruf es dir in Erinnerung, dass Gott gerne und Vorwurf gibt und ohne Vorwurf gibt. Und dann, sagt er aber, sei ein Täter dieses Werkes, dann wirst du glücklich sein in deinem Tun. Was bedeutet es, nicht nur in das Gesetz der Freiheit reinzuschauen, sondern danach zu handeln? Unser Predigttext sagt, wenn wir bitten, das bedeutet es, danach zu handeln. Wenn wir nicht aus eigenen Werken versuchen, diesen Mangel aufzufüllen und besser zu werden, sondern wenn wir mit diesem Mangel zu Gott kommen, unser Herz ausschütten und sagen, Jesus, bitte hilf mir. Jesus, reinige mich. Jesus, mach mich friedsam. Jesus, nimm meinen Neid. Jesus, mach mich geduldig. Jesus, mach, dass deine Weisheit in meinem Leben zur Geltung kommt. Das bedeutet es, nach dem Gesetz der Freiheit zu handeln, zu beten und nicht einfach nur reinzugucken. Ah, theoretisch könnte ich ja das machen, wie schön. Machen, Täter sein von diesem Gesetz der Freiheit, in dem wir durch Christus leben. Und Gott verknüpft es eben und sagt, dass dieser Mangel, am Ende von Vers 5 heißt es, und sie, die Weisheit, wird ihm gegeben werden. Gott wird es uns geben, dass wir Christus ähnlicher werden. Und wir dürfen die Zuversicht haben, dass wenn wir dieses Gebet, was seinem Willen entspricht, beten, dass er uns erhört und dass er uns die Weisheit gibt, die uns selbst fehlt. Es heißt hier, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott. Gott sagt, komm direkt zu mir, rede mit mir, ich höre zu. Bitte mich, ich will geben. Wenn Gott dazu einlädt, zu ihm zu kommen, mit unserem Mangel an Weisheit, dann sagt er, dass wir mit dem reden sollen, der die Weisheit in Person ist und der sein Wesen in Christus ganz offenbart hat. In Jakobus 3 heißt es, dass es eine Weisheit gibt, die von oben herabkommt. Und die Weisheit, die von oben herabkommt, ist nicht nur diese Ebene von Gott gibt uns, was wir selber nicht haben, sondern Gott ist selbst, die Weisheit in Person, Jesus Christus, ist von oben herabgekommen und hat in allen Prüfungen und in allen Versuchungen, die ein Mensch erleben kann, vollkommen den Willen Gottes erfüllt. Gott lädt uns dazu ein, und das will ich mit den Worten aus Hebräer Kapitel 4 ausdrücken, Gott lädt uns ein, dass wir zu dem hohen Priester kommen, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, weil er in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Gott sagt, komm zu mir, ich bin derjenige, der alle Versuchungen und alle Prüfungen erlebt und überwunden hat. Ich bin derjenige, der in allem versucht worden ist, aber ohne Sünde. Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus sagt, es ist ein Bekenntnis, das haben wir am Ende von Vers 14, das ist ein Bekenntnis, das wir festhalten, dass Jesus das vollbracht hat und dass Jesus das für uns gemacht hat. Und dieses Bekenntnis halten wir eben auch in dieser Weise fest, dass wir zu diesem Thron der Gnade kommen, dass wir hinzutreten, dass wir mit unseren Bitten zu ihm kommen, zu einem Thron der Gnade, zu einem Gott, der keine Vorwürfe macht, zu jemandem, der gerne und ohne Vorwurf gibt, Barmherzigkeit empfangen und jemand, der uns die Weisheit geben will, die uns fehlt. Hebräer sagt, wir finden rechtzeitige Hilfe. Gott fordert uns dazu auf, nach diesem Bekenntnis, nach diesem Glauben zu handeln. Dem fügt er innerhalb vom Jakobusbrief eine weitere wichtige Wahrheit hinzu. Er sagt in den Versen 6 bis 8, dass dieses Gebet in einem bestimmten Rahmen gesprochen werden soll, auf einer bestimmten Grundlage. Er sagt in Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann oder ein doppelherziger Mann und steht in allen seinen Wegen. Eine harte Aussage. Gott sagt, es gibt eine Art und Weise, wie dieses Gebet um Weisheit gesprochen werden kann, wo er es nicht erhören wird. Es gibt eine Art und Weise zu beten, in der Gott sagt, du sollst nicht denken, dass du etwas von dem Herrn empfangen wirst. Was ist die Bedingung dafür? Die Bedingung dafür, und das sagt Vers 6, er bitte aber im Glauben. Und das beinhaltet zwei Dinge. Im Glauben beten heißt, in Verbindung zu Christus beten. Gott ist nicht der Wohltäter aller Menschen. Gott ist nicht derjenige, der pauschal jedem einzelnen Menschen Weisheit geben wird, weil er ihn dazu bittet. Das hat er nicht versprochen. Gott hört unsere Gebete im Glauben, was heißt im Glauben? Im Glauben an Christus. 2. Korinther 13, Vers 5 sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also im Glauben beten heißt, in einer Beziehung zu Jesus stehen, dass Christus in uns ist und wir in Christus sind. Das heißt im Glauben beten. Gott wird keinem Menschen, der noch kein neues Herz hat, der Christus noch nicht kennengelernt hat, pauschal sein Leben friedfertiger, reiner, barmherziger, harmonischer machen. Das macht er nicht. Gott wird keinem Menschen, der nicht zu Christus gehört, der einfach nur die richtigen Worte spricht, ohne auf Christus zu vertrauen, Freude in Prüfungen geben. Das wird er nicht. Gott sagt, die Bedingung für diese Freude in Prüfung, die Bedingung, um meine Weisheit zu bekommen, heißt, im Glauben zu beten, das heißt, in Verbindung zu Christus zu beten, der unsere Weisheit und unsere Gerechtigkeit ist. Und, es ergänzt noch weiter, es heißt Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Also ein Gebet im Glauben zu sprechen, heißt genauso ein Gebet, nicht als Zweifelnder zu sprechen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ein Mensch, der nicht mit Christus verbunden ist, ein Mensch, der nicht gläubig ist, der zweifelt. Und zweifeln heißt nicht glauben. Also ich weiß, zweifeln klingt so menschlich, aber zweifeln wird in der Schrift mit Unglaube gleichgesetzt. Zweifeln heißt, ich bin doppelherzig, oh, ich weiß nicht so recht. Ja, eigentlich hat Gott das gesagt, aber guck mal das. Ich glaube das nicht. In unserem Zusammenhang, im Glauben beten ohne zu zweifeln, heißt, lebst du nach dem Bekenntnis, glaubst du dem Bekenntnis, dass dir Weisheit mangelt und dass Gott gerne gibt, ohne vorzuwürfen und dass er dir gibt. Glaubst du das? Gründet sich dein Leben auf diese Basis, auf diese Wahrheit, auf dieses Gesetz der Freiheit? Wenn sich dein Leben auf diese Wahrheit gründet, dann stehst du im Glauben und dann erhört Gott alle deine Gebete, die du in seinem Namen sprichst. Aber wenn dein Leben nicht darauf gegründet ist, dann bist du ein Ungläubiger, dann bist du ein Zweifelnder, dann bist du nicht in Christus. Dann bist du, und das ist, was Vers 6 bis 8 beschreibt, ist nicht einfach nur eine Sorge von, wird Gott es erfüllen, eine Unsicherheit. Vers 6 bis 8 beschreibt keine Unsicherheit, sondern Vers 6 bis 8 beschreibt einen Ungläubigen. Es heißt, Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, dass er das von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Also es ist ein pauschales Kennzeichen, dass dieser Mensch, egal in welcher Prüfung, egal in welcher Lebensphase, egal in welcher Situation er sich befindet, der weiß immer nie so recht, wie er Gott jetzt einordnen soll. Der weiß immer nie so recht, worauf er eigentlich vertraut und was er eigentlich glaubt. Mal so, mal so. Es kommt der eine Wind, das ist das Vergleich, er ist wie eine Meereswoge, kommt der Wind mal von da, dann geht die Welle dahin. Kommt der Wind mal von da, dann geht die Welle dahin. Das ist das, was ihn kennzeichnet, was ihn ausmacht. Er ist unstet in allen seinen Wegen. Sein Leben wird nicht davon bestimmt, dass er Gottes Wort kennt und dass er darauf vertraut und dass das seine Basis ist, wie er lebt, sondern sein Leben und seine Beziehung, in Anführungszeichen, die er meint, zu Gott zu haben, wird von Umständen bestimmt. Das ist Wind. Von Erlebnissen, von einem Gefühlshoch und einem Gefühlstief. Das kann auch so aussehen von, so viel Weisheit mangelt mir nicht. Oder für mich ist alle Hoffnung verloren. Ich bin gar nicht in Christus neu gemacht. Es wird, nach dem Epheserbrief, da werden verschiedene Lehren als ein Wind bezeichnet. Also hört dann der einen Predigt das, dann ist er voll guter Dinge. In der nächsten Predigt hört er was anderes und denkt sich, oh, weiß nicht, wie geht Gott mit mir um? Das ist hin und her getrieben. Und zum einen sagt die Schrift und sagt, ein Mensch, der so ist, ist zum einen ein Ungläubiger und steht in allen seinen Wegen. Und zum anderen sagt die Schrift aber auch, dass wir als Gläubige immer fester werden sollen. Die Schrift, ja, sie kennt es auch, dass wir ins Wanken geraten. Nicht, weil wir per se Ungläubige sind, sondern die Schrift sagt, weil wir verwirrt werden von verschiedenen Dingen. Aber Gott hat uns sein Wort, die Gemeinde, Lehrer gegeben, seinen Heiligen Geist gegeben, der uns beibringen wird, fest im Glauben zu stehen, fest an dieser Wahrheit festzuhalten, dass Gott in Christus unsere Gebete erhört und uns kennt. Ich weiß und verstehe, dass dieser Umgang mit Zweifeln oder festzustellen, zum Beispiel, wenn man das liest, und zu sagen, ich bin ein Zweifelnder, das ist ein seelsorgliches Thema ist. Man kann auch quasi darunter leiden, zu merken, ich glaube einfach nicht, ich zweifle, ich kenne Gott nicht und ich würde aber gerne. Auch dazu hat Jakobus ganz, ganz viel zu sagen. Zwei Dinge. Zum einen erklärt er uns in Jakobus Kapitel 1, Vers 16 bis 18, dass ein Glaubender zu sein von oben herabkommen muss, so wie jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben kommen muss, und dass Gott uns durch sein Wort der Wahrheit zeugen muss, also wiedergebären muss, damit wir keine Zweifelnde sind, sondern an Christus glauben. Das ist eine Grundlage, die Jakobus lehrt. Und dann greift er aber dieses Thema von wankelmütig sein, von nicht wissen, ob man in Christus steht oder nicht, noch einmal in Kapitel 4 auf. Und diese Verse möchte ich uns vorlesen. Gott sagt auch etwas im Hintergrund von dieser Wahrheit, dass er uns die Wiedergeburt schenken muss, sagt er etwas, wie wir mit Wankelmut, mit einem Doppelherz, also mit einem doppelherzigen Verhalten, also nicht wissen, wo man steht, wie wir damit, wie ein Mensch damit umgehen soll. Vielleicht ist es nicht das, was wir uns wünschen zu hören, aber schaut mal, was Gott dazu sagt in Vers 6, ab Vers 6 bis Vers 10. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen. Und jetzt kommt die Verknüpfung zu unserem Abschnitt. Ihr Wankelmütigen, ihr Doppelherzigen, ihr, die ihr zweifelt und nicht wisst, nicht glaubt. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist ein biblischer Abschnitt der Schrift für Zweifelnde, für Wankelmütige, für diejenigen, die erst noch dem Teufel widerstehen müssen, die unreine Hände haben und die ein unreines Herz haben, die von Gott noch nicht neu gemacht worden sind. Und auf dem Hintergrund davon, dass Gott sagt, ich muss dir ein neues Leben geben, fordert er diese Menschen jetzt zu etwas auf. Er sagt, du bist zu stolz. Du bist nicht demütig. Du bist nicht bereit, dein Denken meinem Wort unterzuordnen. Demütige dich, dann kriegst du Gnade. Komm zu mir, nahe dich mir, naht euch Gott und ich bin nicht weit weg. Entscheide dich dafür, dein Denken nicht von deinen Perspektiven, nicht von deinen Umständen, dem Wind, dem du ausgesetzt bist, prägen zu lassen, sondern demütige dich unter meine Hand, demütige dich unter das, was ich gesagt habe. So werden deine Hände sauber, so wird dein Herz rein. Vers 9 sagt, trauer darüber, akzeptier diesen Zustand nicht. Vers 9 ist eigentlich eine Beschreibung von Buße anhand der äußerlichen Kennzeichen. Fühlt euch elend, trauert und weint, euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Akzeptiere diesen Zustand, ein Zweifelnder zu sein, nicht, sondern tu Buße darüber. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Gottes Aufforderung an Zweifelnde ist, ihren Stolz beiseite zu legen, sich ihm zu nahen und unter sein Wort zu demütigen. Und dann sagt Gott, ich werde dir gnädig sein. Ich werde dir einen Glauben geben, der fest ist. Ich werde dir einen Glauben geben, der nicht mehr hin und her geworfen wird, von der einen Situation in die andere, von dem, was der eine sagt, in das andere. Ich werde dir einen Glauben geben, der mit der Gewissheit einhergeht, dass wenn du Mangel hast, du mich bitten wirst, ich dir keine Vorwürfe mache und du bekommen wirst. Ich werde das dir geben. Wenn du dich unter mich demütigst, dann werde ich dir in dieser Gnade begegnen. Wir wissen, das ist ein Zusammenspiel. Vorausgehende Gnade, 100%. Gott muss tun, Gott muss wirken. Aufforderung Gottes als sichtbares Kennzeichen von dem, was in einem Menschen beschrieben wird, vollkommene Verantwortung, in die Jakobus diese Menschen in die Pflicht nimmt. Ich möchte die Predigt bündeln mit dem, was ich vorher schon über diesen Text zusammengefasst habe. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ist eh schon länger, dann kann man noch 5 Minuten mehr machen. Indem Gott hier diese Thematik von Zweifeln in dieses Gebet mit reinbringt, macht er noch etwas deutlich. Gott will, dass unser Leben nicht einfach vom richtigen Verhalten bestimmt ist. Also Gott will nicht einfach nur, dass wir die richtigen frommen Menschen sind, die so wie Christus leben. Gott will, dass wir Menschen sind, die im Vertrauen zu ihm leben, in einer Beziehung zu ihm leben. Das ist das, was Gott wichtig ist. Gott könnte uns so viel Weisheit geben, dass wir niemals mehr bitten müssten. Ein Gebet um eine Sünde gesprochen. Jesus, bitte hilf mir, nicht mehr neidisch zu sein. Und ich könnte nie wieder neidisch sein. Und ich bin es wieder. Gott, was macht Gott damit deutlich? Zum einen hat er uns in Christus alles gegeben, was wir brauchen. Aber es ist ihm wichtig, dass die Art und Weise, wie wir auf diesen Segen in Jesus Christus zugreifen, durch die Gemeinschaft und die Beziehung zu ihm geprägt ist, indem wir ihm vertrauen und mit ihm leben. Gott will, dass unser Leben nicht nur von seiner Weisheit bestimmt ist, sondern auch, dass wir lernen, ganz auf ihn in unserer Sünde zu vertrauen, ihm zu glauben und ihn als einen Gott kennenzulernen, der immer wieder und wieder gerne und ohne Vorwurf gibt. Und das wird nicht aufhören, solange wir hier in der Zerstreuung sind. Wir werden immer Prüfungen erleben. Wir werden immer Versuchungen erleben, in denen wir auch scheitern. Aber Gott will nicht, dass du einfach halt immer nicht scheiterst. Gott will, dass du ihn kennenlernst als einen großzügigen, barmherzigen Gott, der dir keine Vorwürfe macht und der Stück für Stück an dir arbeitet. Und dafür gebraucht er auch deine Prüfungen. Aber wir dürfen Prüfungen mit Freude statt mit Furcht begegnen, weil die Weisheit, um zu bestehen, nicht aus uns kommt, sondern von Gott. Und wir dürfen sie im Glauben, das heißt auf Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat, worauf wir fest gegründet sind, wir dürfen diese Weisheit auf dieser Grundlage im Glauben erbeten, ohne zu zweifeln. Und anhand deines Lebens, das richtet sich an die, die feststellen, ich bin ungläubig, ich bin zweifelnder, anhand der Prüfung in deinem Leben kannst du feststellen, ob du in Christus stehst oder nicht, ob du erkennen durftest, dass du mit Christus verbunden bist oder ob Gott dir erstmal ein neues Herz schenken muss, ob du dich grundsätzlich erst einmal unter Gott demütigen solltest, der dir gnädig ist. Also, für die Zweifelnden eine Aufforderung und für die, die Weisheit mangelt, eine Aufforderung. Lasst uns damit zu Christus gehen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ihr dürft jetzt laut oder leise beten und anschließend werden wir zwei Lieder zu Jesus singen.